Schön. Wundervoll, dass ihr es hierhin geschafft habt. Und wir würden mit einem ganz kurzen Check-in eben starten. Ich werde mich ganz kurz vorstellen. Dora, ich benutze am liebsten keine Pronomen und ich bin von Ava Stern und werde heute diese Diskussionsrunde moderieren. Genau. Und ich freue mich schon auf euren Input und ich komme sehr fröhlich rein.
Ja, Willi, Day oder keine Pronomen und ich bin auch bei Ava Stern im Kollektiv und mir geht's gut eigentlich, voll. Ich habe das Gefühl, ich hätte heute viel mehr schlafen können. Das wäre noch nett gewesen, aber well, here I am.
Mein Name ist Nicole, keine Pronomen. Ich bin bei der Vienna Club Commission und Awareness mache ich im Wir freuen uns Kollektiv. Mir geht's gut. Ich habe es mehr um die Ohren, als ich erhofft hatte, aber ich bin froh, das mit euch zu machen.
Hallo, ich bin die Naomi. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich mache auch Awareness-Arbeit für Ava Stern, hauptsächlich im öffentlichen Raum, aber auch manchmal auf Veranstaltungen. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich einen stressigen Tag hatte, aber das wird schon.
Okay, schön. Ich würde erstmal einfach anfangen, so erinnert euch ein bisschen zurück an den Anfang eurer Awareness-Karriere, sage ich mal, an eure Awareness-Zeit. Und vielleicht an, wie hat das für euch begonnen, in welchen Umständen habt ihr Awareness-Arbeit gemacht, vielleicht auch an, wo ihr Awareness-Arbeit gemacht habt. Genau, so ein bisschen so eine Reflexion, Zurückerinnerung daran.
Ich bin in die Awareness ein bisschen reingerutscht durch Aktivismus. Ich war in einem queer-feministischen Kollektiv und da ging es sehr viel um Care-Arbeit in der Nachbearbeitung von Repression zum Beispiel. Und da wurde das Thema interessant, so wie bewegen wir uns in einem Raum miteinander, wie sorgen wir füreinander. Und das erste Mal Awareness habe ich dann auf dem Hyper-Reality-Festival gemacht. Das ist jetzt bald 5 Jahre her. Genau so hat es begonnen und ich hatte relativ wenig Ahnung von dem, was ich tue, to be honest. Und seitdem habe ich eben, das Kollektiv hat sich dann so langsam gegründet durch die Arbeit. Und jetzt arbeite ich auf allen möglichen Veranstaltungen, also Clubveranstaltungen, Festivals, und alles, was wofür man uns anfragt. Deine Frage war so, wie es begonnen hat, wie es war. Ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen, es war einfach nicht so ein gängiger Begriff, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich befand. Ich war damals auch noch ganz woanders. Ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet. Ich hatte mit niemandem von den Bündnissen was zu tun, mit denen ich heute zu tun habe, mit den Leuten. Und wir haben es einfach so gemacht, wie wir uns gewünscht hatten, dass Fortgehen sein könnte. Was wir quasi nie hatten, haben wir dann versucht, so quasi für andere möglich zu machen. Genau.
Also so ein bisschen heraus aus allem, das ist, was mir selber gefehlt hat.
Genau. Und es war auch sehr, wir haben sehr gut funktioniert im Schnellreagieren und im Handeln und im Wie miteinander arbeiten. Ich glaube, hätte ich diese aktivistische Praxis davor nicht gehabt, dann wäre das nicht möglich gewesen. Genau.
Ja, ich glaube, bei mir war es so Vorläufergeschichten, so raumpolitisch irgendwie vor so, ich vermute mal, 18 Jahre oder so, wir hatten so einen selbstverwalteten Raum, das lief halt alles nicht unter Awareness-Arbeit, sondern eher unter der so antisexistische Praxis vor allem. Also einfach so die Frage oder vor allem das Verständnis, wenn wir einen Raum haben, wenn wir den aufmachen, wenn da Leute kommen, dass wir da eine Verpflichtung haben, dass wir einfach nicht nur quasi wegschauen, sondern dass wir halt einfach wissen, wenn was da passiert in den Raum, in dem wir sind, dann haben wir eine Verantwortung. Und da waren halt dann einfach so Modi wie 2 Leute bleiben nüchtern, man sagt, man kann sich bei dem Team melden, aber das war halt ein kleiner Space, das waren 80 Quadratmeter, das waren Veranstaltungen mit vielleicht 80, 90 Leuten, so in der Größenordnung. Und genau, das war so ein bisschen der Anfang und dann halt einfach sehr viel so diese aktivistische Praxis, Auseinandersetzung in den Kollektiven, viel auch einfach diese Frage von Community-Verantwortung, Auseinandersetzungen rund um Definitionsmacht, wer hat die, wen wird die gegeben, wie wird mit Ausschlüssen umgegangen, also so diese ganze raumpolitische Arbeit eigentlich ganz stark auch, wem wird Schutzraum gegeben. Und dann haben wir ja eigentlich so 2016, 17 angefangen, uns zu organisieren zu dem Thema, weil das immer mehr als Anfrage von außen kam. Also so Leute haben halt diese Erwartung gehabt, dass man quasi das auch, also es wurde halt immer dann gefragt bei Leuten so, wollt ihr das machen? Es gab so bei ein paar kleineren Veranstaltungen so die ersten Vorläuferstrukturen, das hieß dann schon Awareness und bei Camps und so. Und dann wurden wir halt auch für so ein paar Veranstaltungen gefragt und haben dann gesagt, passt, wir organisieren uns jetzt als Kollektiv. Das war so 2017 und haben von Anfang an gesagt, wir machen das nicht unbezahlt. Das war so der Einstieg und dann 2020, 2021 dann die Gründung von Ava Stern als Folgestruktur davon. Genau.
Ja, also ich bin ein bisschen in die Awareness-Arbeit reingestolpert. Ich bin zu dem Zeitpunkt sehr viel fortgegangen und habe mich damals mit einem Kollektiv angefreundet. Und zu der Zeit war das so ein bisschen im Kommen, Awareness-Arbeit, aber es war halt rückblickend betrachtet mehr so ein, okay, wir schmücken uns damit, dass wir Awareness machen, aber eigentlich haben wir keine Ahnung, was wir hier tun. Also ich war quasi sofort verantwortlich für die Awareness-Arbeit, ohne jegliche Schulung, ohne irgendetwas. Und ich würde auch nicht behaupten, dass das gute Awareness-Arbeit war. Aber das Gute daran war, dass ich Willi kennengelernt habe und dann eben seit 2020 Awareness-Arbeit im öffentlichen Raum für Ava Stern mache.
Darf ich ganz kurz, also wenn ich darauf eingehen darf, ich finde es voll schön, so irgendwie eure so Werdegänge zu hören, weil ich glaube, eben Willi, was du gesagt hast, ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht, so ob das überhaupt... es macht ja Sinn, dass es zusammenhängt, weil Awareness auch aus dieser aktivistischen Praxis kommt. Aber das finde ich voll schön, nochmal zu hören. Also auch aus deiner Perspektive, weil ich mir eben auch denke, so wie wir Räume irgendwie gestaltet haben in dieser Zeit, ohne diese Begriffe noch zu kennen und zu haben, einfach zu sehen, dass diese Begriffe, dass wir sie weiterführen können, ist so, ich glaube, das most rewarding Ding an dieser Arbeit.
Ich sehe auch viel andere Einflüsse, also wie du gesagt hast, also so, dass man irgendwie sich gut organisiert und in Gruppen zusammenarbeitet, aus einer aktivistischen Praxis heraus, lernt man das ja kennen, oder? Also wenn man sozusagen ja, so quasi aktionsfähig ist, dann ist man auch irgendwie auf einer Party handlungsfähig, wenn man da mit den Leuten zusammenarbeitet. Dinge, die wir in der Awareness-Arbeit umsetzen, haben auch was mit Out of Action zum Beispiel zu tun, also so mit Care-Konzepten im Kontext von wie man mit Repressionen oder auch Gewalt in anderen Kontexten umgeht. Also ich sehe da schon viel Verknüpfungen und ich finde es auch wichtig, diese Bezüge einfach immer wieder zu betonen und herzustellen, weil die gerade im Kontext dieser auch Kommerzialisierung oder Mainstreamisierung, da werden wir sicher heute noch dazu kommen, halt sonst auch verloren gehen oder halt damit auch die Werte und die Ansprüche und die Haltungen vielleicht sonst den Kontext verlieren. So. Und ich glaube, gerade bei Awareness-Arbeit ist das einfach sehr, sehr wichtig, weil es halt ganz stark aus dieser Praxis kommt. Also der Begriff ist zwar irgendwann gefunden worden, aber wir sagen auch in der Bildungsarbeit immer auf den Schultern von RiesInnen. Also ja, die queer-feministische Bewegung, die ganze BIPOC-Community-Arbeit, die dahinter steckt, die zweite Frauenbewegung, also all diese Bezüge, die halt einfach extrem stark in unsere Arbeit reinwirken.
Voll. Ich finde es schön, dass ihr habt da schon ein paar Punkte angesprochen, die ich super interessant finde und wo ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen würde. Ihr beide habt vor allem auch schon betont, so, naja, wir haben es damals nicht unter diesem Begriff Awareness gemacht. Wann kam das so, dass ihr diesen Begriff auch gefunden habt? Oder wann, wie habt ihr das beobachtet? Weil es ja eher so angefangen hat mit einem so, okay, hey, wir versuchen eher einen Raum zu schaffen, der sich irgendwie gut anfühlt.
Ich weiß gar nicht, wann das in Wien das erste Mal, ich glaube im Kontext von Ladyfest war das zum ersten Mal in Wien Thema. Das muss so, vielleicht war das 2012, 2013, sowas um den Dreh ist, glaube ich, das erste Mal in Wien so, dass es Awareness-Konzepte oder Teams gab. Vorher haben wir einfach viel mit so eben Ansprechpersonen oder so Zuständige oder halt die, die halt sich kümmern, so, also so eigentlich so Umschreibungen halt irgendwie gearbeitet. Und ich hatte ja nach wie vor mit dem Begriff von Awareness-Arbeit, also ich finde den schon irgendwie treffend, aber ich finde den auch irgendwie nicht so eingängig. Die Leute denken immer, das ist so ein US-Begriff, ein Konzept, das nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und ja, ich glaube so um den Dreh, so 2012 oder so, dass ich zum ersten Mal so diesen Begriff gehört habe. Also vor 2007 gab es den ja auch gar nicht. Also.
Ja, also dann kam ich so circa 10 Jahre später nach oder so. Ich muss sagen, eben, wie wir jetzt eh schon besprechen, ich hatte den Begriff nicht am Schirm für das, was wir gemacht haben schon. Das war in unserer Struktur einfach so gängig, auch zu schauen, eben, was du auch vorhin angesprochen hast, so dass Menschen einfach nüchtern sind und dass wir schauen, wie es uns geht, immer dieses Einchecken davor, welche Ressourcen habe ich, wie viel kann ich machen, weil also das, was wir damals gemacht haben, hatte auch sehr viel einfach mit Unsicherheit zu tun. Und da mussten wir dann haben wir davor wirklich auch immer lernen müssen, ich will nicht sagen, die Wahrheit zu sagen, aber halt zu sagen, ich kann tatsächlich gerade nur so viel geben. Und das war für mich damals ganz neu. 2020 hat es begonnen, dass ich mich damit überhaupt beschäftigt habe. Und tatsächlich war es einfach so, also ich hatte mit der Club-Szene nichts zu tun per se. Aber meine Arbeitskollegin Sabrina hat beim Hyper-Reality-Festival Artist-Wellness gemacht, so hat sie es damals genannt. Dann wurde es Artist-Care, wie viele es von uns kennen. Und sie fand mich immer so furchtbar anstrengend, weil ich sehr streng im Office war mit Begrifflichkeiten. Und als einzige Transperson im Office hatte ich auch so meine Erlebnisse. Und dann war sie so, weißt du was, du bist so anstrengend, ich glaube, du wärst perfekt fürs Festival. für die Awareness-Position. Und so habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört tatsächlich. Also war mir jahrelang sehr unangenehm, dass ich so auf den Begriff gekommen bin, so von wegen, ich mache Awareness und kannte den Begriff davor nicht, aber ich kannte ihn halt nicht unter diesem Namen at the end of the day. Und für Menschen, die den Begriff zum ersten Mal hören, ist es so nichtssagend. Das finde ich auch sehr lustig. Aber in dem Moment, wo sie es gesagt hat, ist so ein Licht aufgegangen. Ich so, ja, ich mache jetzt Awareness. Und dann habe ich einfach alles, was ich kannte von diesen Strukturen, in denen ich war, einfach da einfließen lassen, habe unser Team aufgestellt und hat geklappt damals.
Voll. Ich meine, es ist jetzt auch, ich glaube, über die Jahre ist es ja auch immer klarer definiert worden, was genau Awareness ist. Wie habt ihr so über die Jahre diesen Definitionswerdegang wahrgenommen?
Ja, also was mir dazu einfällt, ist halt so eine innerlinke Diskussion, die es halt auch eine Zeit lang gab rund um Awareness-Arbeit. Also in die Frage, inwieweit halt so sich halt kümmern, halt als Care-Arbeit gesehen wird oder inwieweit das halt so auch, ich sage jetzt bewusst falsch verstanden wird, als eine Repressionsstruktur. Und das ist schon eine Diskussion, die eine Zeit lang schon irgendwie in der Szene, auch rund um das Konzept von Definitionsmacht, sehr heiß war. Also ich habe eigentlich diese Werte früher stärker wahrgenommen als den Begriff. Also ich finde, dass der Begriff ja einfach Werte bündelt. Also vor allem, wenn es um Parteilichkeit und Definitionsmacht als Konzepte geht. Und was sich halt vor allem entwickelt hat für mich, ist dieses breitere Verständnis von Gewalt. Also ich finde es ganz wichtig, dass das kein Konzept mehr ist, das sich nur auf antisexistische Praxis bezieht, sondern dass das halt einen ganz klaren intersektionalen und machtkritischen Zugang hat. Und das ist auch notwendig gewesen, weil sonst wäre es auch zu beschränkt gewesen, finde ich. Also ich finde, dass Gewalt ja einfach oft übergreifend passiert und nicht auf spezifische Diskriminierungsformen beschränkt ist. Und ich finde, das hat sich schon erst entwickeln müssen. Also das war am Anfang sehr, sehr stark in diesem Kontext von sexualisierter Gewalt und Diskriminierung drinnen, zumindest wie ich es kennengelernt habe. Und diese innerlinke Debatte war halt schon auch eine, wo ich glaube, dass Leute, die einfach Ich unterstelle denen mal schon auch ein bewusstes Versuchen einer Diskursverschiebung, weil es ging dann halt zum Beispiel um die Frage, inwieweit halt Awareness tatsächlich sowas wie eine Art von Polizeiarbeit ist. Also ich spreche das jetzt so bewusst aus, also inwieweit da halt Leute dann die Veranstaltung kontrollieren und etwas exekutieren und damit sozusagen policen. Und das ist dann aber eigentlich mit der Zeit auch ganz gut dekonstruiert worden im Sinne von, das ist halt auch eine Art von patriarchaler Zuschreibung, das ist auch eine Art von gesellschaftlichem Missverständnis, weil am Ende vom Tag der Anspruch einer ist, dass es um eine Transformation von Gewalt geht und dass es auch nicht um ein Bestrafen geht. Das kann schon sein, dass man manchmal konsequent agieren muss und dass man auch Schutzräume erstellen muss, aber das, das hat halt nichts mit dem zu tun, was da irgendwie vorgeworfen wird. Und ich glaube, das ist halt etwas, was mit dem halt Awareness-Arbeit so in diesen Anfangsphasen schon sehr stark konfrontiert war. So diese Frage, was sind so Grenzen von der Arbeit und was sind aber auch was ist der Wirkbereich und was sind auch die Ansprüche dahinter? Also dass der Anspruch eben einer ist, Sachen zu transformieren und nicht zu bestrafen, dass der Anspruch einer ist, eine Unterstützungsstruktur zu sein und nicht etwas zu kontrollieren. Also solche Dinge mussten schon auch sehr viel erstmal diskutiert werden, gerade in so sehr machtkritischen Kontexten. Also ich fand es auch wichtig, dass es diese Diskussionen gibt und gab, aber ich glaube, heute ist das weniger stark als Diskussion da. Also es ist manchmal schon so eine Art von Abwehr oder Abwertung, die dann noch passiert. Aber für einen Großteil der Leute wird es eher als etwas Positives und Unterstützendes verstanden, glaube ich. Also ich glaube, dass der Begriff sich schon geschärft hat und klarer geworden ist für viele.
Ich habe das mit dem Policing ganz vergessen tatsächlich, dass das Thema war. Also ich weiß für meinen Teil, das war auch bei der Vienna After Dark Konferenz, wurde das ja angesprochen, so von wegen, also auf diesem Panel zum Thema Establishing Minimum Awareness Standards wurde ja von einer Person quasi die Frage beziehungsweise diese Annahme in den Raum gestellt, dass auf sexpositiven Veranstaltungen, dass da Awareness eine Form von Policing wäre beziehungsweise es würde den Raum stören. Und das das fand ich total spannend, weil ich finde, was Awareness halt so, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, was so einzigartig irgendwie war oder so wichtig war, war, dass man das Awareness auf so viele Arten quasi angepasst, also auf so viele Veranstaltungen angepasst werden kann, dass man je nach Raum einfach auch eine andere Herangehensweise haben muss. Und das finde ich halt etwas, das so wichtig war in dieser Entwicklung, dass wir nochmal schauen, so wie zum Beispiel, wie ich Awareness auf dem Hyper-Reality-Festival mache, es ist eine bestimmte Zielgruppe. Mein Kollektiv arbeitet jetzt, also Leute aus meinem Kollektiv arbeiten jetzt im SAS. Das ist eine ganz andere Art von Raum. Wir waren auf dem Unsafe and Sounds Festival, das war in verschiedenen Räumen. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, du musst den Raum jedes Mal neu kennenlernen, neu definieren. Und das mit dem Policing habe ich jetzt lange nicht mehr gehört. Aber ich habe mich jetzt in dem Moment wieder daran erinnert, dass wir schon wussten, in manchen Räumen, dass man uns auf eine gewisse Art und Weise also wahrnimmt. Und das kommt dann auch, ich finde, dass die Lichterketten zum Beispiel, das führt dann oft irgendwie dazu, dass man dass man Menschen dadurch weniger ernst nimmt. Also das ist auch eine Erfahrung zum Beispiel im SAS, wo Leute dann anfangen, dich zu berühren, was ich total schwierig finde. Aber in manchen Veranstaltungsorten ist es wahnsinnig praktisch, wenn der Raum halt riesengroß ist und alles ist dunkel und man sieht so die Lichterketten und dann können die Securities, also es gab einen Fall, wo dann eine Person aus meinem Kollektiv dank der Lichterketten quasi von der Security-Person gefunden wurde und aus einer gewaltvollen Situation rausgezogen werden konnte. Also es gibt schon so Sachen, wo ich so bin, ich finde das gar nicht schlecht, dass wir irgendwie Autorität ausstrahlen, tatsächlich, in gewissen Orten und Situationen. Und ich finde, dass diese Erkennungsmerkmale dadurch auch praktisch sind. Also eben an einem Veranstaltungsort oder mit einer Veranstaltung habe ich ein anderes Erkennungsmerkmal als bei der anderen. Und ich finde, das ist sehr praktisch.
Ich würde vielleicht, es wurde schon so ein bisschen angesprochen von so, es hat vor allem angefangen bei den eigenen Räumen und dann eben zum Beispiel immer mehr Anfragen zu bekommen, wo auch Personen, die nicht Teil der eigenen Bubble sind, praktisch auch ein Interesse an ähnlichen Konzepten oder eben spezifisch an Awareness haben. Es kam jetzt auch schon auf, so dieses so, in welchen Kontexten oder wo ist Awareness angemessen oder wo wird es auch wie wahrgenommen? Oder als wie angemessen, fände ich ganz spannend, so da nochmal so einen Bogen von so, wo hat's angefangen zu so, wo denkt ihr vielleicht auch jetzt insgesamt, wo, in welchen Kontexten seht ihr gerne Awareness, macht ihr selber Awareness, soll es vielleicht auch noch hin?
Ja, also ich mache hauptsächlich jetzt seit fast 5 Jahren Awareness im öffentlichen Raum, was mich, also ich mir am Anfang gar nicht so gut vorstellen konnte, weil es also ein sehr großer Unterschied zur Veranstaltung ist, dass du zum Beispiel nicht einfach gewalttätige Personen von dem Ort entfernen kannst. Und habe aber in den letzten Jahren gelernt und gesehen, dass man extrem viel im öffentlichen Raum machen kann. Und man muss es eben an die jeweiligen Orte, wie du schon gesagt hast, anpassen. Ich mache es auch manchmal noch auf Veranstaltungen, aber da habe ich also sehr, sehr wenig momentan. Und also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass alle größeren Veranstaltungen ein Awareness-Konzept haben und auch geschulte Personen, die sich der Verantwortung bewusst sind. Am liebsten, also weil es jetzt einfach, ich glaube, das ist so ein Mischding, also es gibt halt einige, sehr, die das sehr professionell machen und die sich sehr bemühen, da sich zu überlegen, wie man gute Awareness-Arbeit macht, aber ich glaube, es gibt trotzdem immer noch sehr viele, die so Wischiwaschi-Awareness-Arbeit machen auf Veranstaltungen und das, also ich weiß nicht, ich sehe das dann eher noch gefährlicher, weil dann im schlimmsten Fall eine total ungeschulte Person, die vielleicht auch nicht ganz nüchtern ist, weil es ja Halligalli, wir machen eine Party ist, dann einer Situation ausgesetzt ist, die einfach extremst überfordernd ist, die über, ich bin jetzt 2 Sekunden für dich da, gib dir ein Wasser, hinausgeht.
Ja, das sehe ich prinzipiell ähnlich, beziehungsweise genauso. Ich meine, ich habe die Veranstaltungen, auf denen wir sind, sind halt, der Schwerpunkt ist immer auf irgendwie queer, weil unser Team auch queer ist. Also wir sind ein komplettes Flinter, über den Begriff können wir dann wann anders reden, Kollektiv. Und wir merken auch schon, dass es natürlich wichtig ist auf allen Veranstaltungen irgendwie, aber wir wissen auch, dass unsere Ressourcen nicht ausreichen für Orte, wo wir uns selbst einfach nicht sicher genug fühlen.
Ich finde tatsächlich, dass es ja auch einen vielleicht mehr Auseinandersetzung braucht, wann Sachen nicht Awareness sein sollen. Also ich würde mir wünschen, dass eigentlich Leute, wenn sie diese Qualifizierung, die Naomi jetzt angesprochen hat, nicht haben, dass sie aufhören, Sachen Awareness zu nennen. Also dass halt Dinge dann zum Beispiel, ich bin dann immer ein bisschen böse in Workshop und sage, schreibt doch auf einen Zettel, ihr versucht gerade was zu improvisieren und das ist gut gemeint. Aber da kann man ja auch gute Worte dafür finden. Also dann sollen sie es halt Support nennen, dann sollen sie es halt irgendwie Anlaufpunkt nennen oder halt irgendwie Community Care oder so, aber halt nicht irgendwie vermitteln, dass da halt Leute eine Ahnung haben, wie sie mit was umgehen können. Ich habe das einfach schon so oft erlebt, dass dann halt irgendwie so, blöd gesagt, 5 Minuten vor Veranstaltung noch irgendwo ein Zettel hängt und dann werden noch irgendwie 3 Friends gefragt, tragst du dich da ein? Und dann ist das so das Awareness-Team. Und das finde ich halt nicht angebracht. Also ich finde dann besser nicht Awareness. Und das andere halt auch tatsächlich vielleicht eine Diskussion, ob es halt in allen Räumen oder in allen Kontexten das immer braucht. Ich finde auch in bestimmten Größen braucht es das auch gar nicht. Also was es schon braucht und was sich für mich verschoben hat, ist so, es braucht die Konzeption dahinter. Es braucht eine Struktur, es braucht eine, gerade bei Strukturen, die dauerhaft sind, eine Anlaufstelle. Aber es braucht nicht immer ein Team vor Ort. Wo es aber, glaube ich, einfach auf jeden Fall unumgänglich ist, ist ab einer bestimmten Personenanzahl. Also das ist irgendwie so der Punkt, wenn das irgendwie, ich finde so 300, 400, 500 Leute drüber hinaus, da kann die Community noch so cool sein, das ist dann einfach so, dass man nicht mehr eine Übersicht hat oder haben kann und dass man einfach, finde ich, von der Arbeitsteilung her es einfach total Sinn macht, eine Arbeitsteilung zu haben. Und das sind so die Größenordnungen, da finde ich, sollte es eigentlich gar keine Diskussion sein. Und wir sind aber teilweise gerade bei so Mainstream-Festivals irgendwie noch gefühlt ziemlich weit weg. Also ich habe das irgendwie gut im Kopf zum Beispiel, dass du da dann irgendwie persönlich den Support organisierst irgendwie in deinen...
Ja, also ich habe eine jüngere Schwester, die ist jetzt 18 Jahre alt und seit 2 Jahren fahre ich mit ihr auf Festivals, weil sie sich das so wünscht, weil sie Festivals als sehr extrem wahrnimmt, was ich verstehe, und sie halt einfach ja, eine größere, ihre ältere Schwester dabei haben möchte. Und ja, also ich glaube, vor 2 Jahren waren wir im Frequency, ich glaube, da gab es das nicht. Ich finde immer wieder, also ich beobachte das, also ich bin natürlich nüchtern dort und mir fallen grundsätzlich bei vielen Festivals so Sicherheitsaspekte, wo ich mir denke, so geht es euch eigentlich noch gut? Frequency, ja sorry, im Frequency sind hauptsächlich Minderjährige, die Alkohol konsumieren und wenig Geld haben. Und der Zugang zu nicht-alkoholischen Getränken am Festivalgelände ist unter aller Sau, finde ich. Also das nur so nebenbei. Und letztes Jahr war ich mit meiner Schwester am Rolling Loud Festival. Das ist ein Hip-Hop-Festival, das aber immer in einer anderen Stadt stattfindet. Und also die haben behauptet, es gäbe Awareness-Teams. Ich habe sie in diesen 3 Tagen kein einziges Mal gesehen und es gab auch nie, also irgendeinen Infostand oder so gab es nicht. Und ja, auch da waren die sicher, also ja, sind neben nicht vorhandener bzw. schlechter Awareness-Arbeit, sehe ich da halt auch teilweise andere Sachen, die vom Sicherheitsaspekt extremst fragwürdig sind. Also von einer Schlange, die so lang war, wo man geglaubt hat, die Stimmung kippt jedes Moment und die Leute hauen sich ja rein, mit komplett überforderten Securities und dann, also ja, da habe ich einiges erlebt, aber da schweife ich jetzt, glaube ich, zu viel ab.
Ich finde, das ist schon auch trotzdem interessant, auch dann die Negativbeispiele da zu haben von so, okay, wo gibt es das noch nicht, wo bräuchte es und wo wird es vielleicht auch, sag ich mal, eher plakativ verkündet. Natürlich werden wir jetzt niemanden namentlich dann nennen, aber ich würde gerne an diesem Punkt eine sehr kritische Frage stellen. Und zwar so das Thema von, naja, Personen machen das zum Beispiel einfach so, indem sie sich in eine Liste eintragen, kam auf. Aber wir haben auch über euren eigenen Beginn darüber gesprochen. Und so das Thema von Qualifizierungen. Viele Personen, die, sag ich mal, jetzt schon sehr lange Awareness machen, haben ja selber sich nie in dem Sinne qualifiziert, dass sie selbst einen Workshop besucht haben, sondern es war ja sehr viel auch selbstorganisierte Arbeit, sehr aus der eigenen Erfahrung heraus, es kam aus der Praxis heraus. Wie seht ihr das, wenn, sag ich mal, die Personen, die hier am Tisch sitzen, die Personen sind, die auch für Qualifikation, die sich dafür einsetzen, dass es Qualifikation in Zukunft geben soll, und dann aber das mit eurem eigenen Beginn vergleicht?
Ich finde, das ist eine sehr einfache Frage, weil wir sind einfach nicht mehr vor 18 Jahren. Also es ist einfach, naja, klingt vielleicht doof, aber damals hat es halt einfach ein paar Scenes und Broschüren gegeben mit irgendwelchen coolen Infos. Und sozusagen, es war halt einfach nicht möglich, dass ich irgendwie ein Kollektiv anfragen und die sagen mir, ach ja, hey, unsere Bildungsarbeit, die ist gar nicht mal preisabhängig, sondern wir machen das für euch, unabhängig davon, wie viel Kohle ihr habt. Also das gab es einfach nicht. Und es gab nicht irgendwie zugängliche Ressourcen im Internet. Es gab vielleicht eine Handvoll Sachen. Also es gab prinzipiell schon Grundlagenliteratur zu diesen Grundsätzen, die wir irgendwie haben. Und es gab viel Erfahrungsaustausch oder so. Aber man kann halt einfach die Situation jetzt nicht mit dieser Anfangsphase vergleichen. Ich finde auch, dass sich da die letzten 5-6 Jahre viel getan hat. Aber auch vor 5-6 Jahren war es schon greifbarer. Und jetzt, finde ich, kann man halt irgendwie sehr schwer Ausreden mehr irgendwie bringen. Also das ist irgendwie so... Ja, so ein bisschen, also ich finde es fast schon, du hast gesagt provokant, ich finde es fast schon eine langweilige Frage, weil das ist so, es ist eine Ausrede ganz oft, oder? Also so, man kann sich mit Sachen halt einfach auseinandersetzen oder nicht. Und es gibt die Materialien und entweder ich nehme die zur Kenntnis und ich setze mich mit denen auseinander oder nicht. Und ich finde immer noch, dass man darüber reden kann, wer hat das Privileg, sich zu bilden, wer hat das Privileg, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, für wen sind Sachen zugänglich, man kann irgendwie darüber reden, warum gibt es noch nicht genug Material in leichter Sprache, warum sind wir in so einem deutschsprachigen Diskurs, wie schaut das in anderen Regionen aus, wo keine deutschsprachigen Materialien, ist genug Material auf Englisch verfügbar, sind wir da zugänglich, wie schaut das aus mit Communities, die vielleicht andere Hürden haben? Also das sind so Fragen, da, wenn jemand da eine Kritik äußert, das verstehe ich sehr gut, aber ein Großteil der Leute, die jetzt sich mit dem Wort schmücken, hätten die Zugänge und machen das nicht. Und für mich, ich bin total froh, dass es total viel gute Qualifizierungsmaßnahmen gibt. Ich sitze jedes Jahr in mehreren Workshops, die ich nicht selber gebe, sondern wo ich einfach hingehe auf irgendwelchen Kongressen, Festivals oder einfach Bildungsangebote, die gegeben werden. Und ich bin froh, dass ich mich weiterbilden kann. Ich schätze das total und das ist auch eine Verantwortung für mich als Person, die in dem Bereich arbeitet, dass ich das mache. Und ich bin total happy, dass es da jetzt einfach viel Angebot gibt.
Ich glaube, was für mich irgendwie wichtig war, ist eben, weil ich vorher auch erwähnt habe, dass es mir unangenehm war, drüber zu reden, so dass ich quasi damals in das Hyper-Reality-Festival so reingekommen bin und diese Grundsätze, dass ich so irgendwie, dass es die Mindeststandards jetzt zum Beispiel gibt, das macht ja einen Riesenunterschied für uns alle. Es hat mir viel für mich selber geholfen und für das Kollektiv auch zu sehen, viele dieser Dinge, über die haben wir nachgedacht, an die denken wir auch und man sieht dann einfach, okay, wir sind in diesem Diskurs halt drin. Was, wo ich dir recht gebe, Willi, ist natürlich so dieses, Leute schmücken sich damit und es hilft ihnen, also es ist dann diese Art von Awareness-Arbeit, wo du dann ein Gratis-Ticket bekommst in eine Veranstaltung zum Beispiel.
Und ein paar Freigetränke.
Und ein paar Freigetränke, genau, was einfach null, also da werde ich einfach, das verstehe ich voll, weil das war nie ein Gedanke, den ich hatte. Ich bin in dieses Festival, ich glaube, das war halt auch dieses Glück, unter Anführungszeichen, dass mich das nicht wirklich interessiert hatte, so. Ich kannte niemanden der Acts, ich kannte die Location nicht mal, es war der Zukunftshof, ich war zum ersten Mal dort damals. Ich hatte Ahnung von nichts und deshalb bin ich rein und dann haben mich Leute darauf angesprochen. Ich wurde vor kurzem, vor einem Jahr, glaube ich, darauf angesprochen, ob wir denn alle wirklich nüchtern sind oder ob wir das nur sagen. Da war ich so, wie kommst du drauf? Die Person so, naja, also von den meisten Kollektiven, die ich kenne, die müssen ja irgendwie wach bleiben. Und das war für mich so empörend, weil das waren einfach Dinge, die ich nicht wusste, eben weil ich nicht so in der Szene drin war. Und ich glaube, deshalb bin ich sehr so, ich habe das gemacht, weil ich mir eine bessere Zeit für alle gewünscht habe. Ich habe das gemacht, weil mir das einfach am Herzen lag. Und dann zu sehen, wie es in manchen Gruppen tatsächlich aussieht, hat ein bisschen wehgetan. Aber ich glaube auch eben, es gibt jetzt diese Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Ich glaube, das, was mir nur fehlt, ist manchmal dieses Niederschwelligere, dieses, wir haben nicht das Rad neu erfunden, sondern das sitzt in einer Praxis, die wir quasi kennen. Und was wir nur tun, ist, Menschen diesen Zugang neu zu verschaffen. So, okay, und wie sieht das dann in der Awareness-Arbeit aus? Da wollte ich eh nochmal anknüpfen auf das, was du gesagt hast zum Thema so, dass man es vielleicht nicht unbedingt Awareness nennen muss, was, wenn man bestimmte so Care- oder Support-Räume bietet und dass das nicht irgendwie heißt, du bringst keine Awareness in einen Raum. Wenn es eine Veranstaltung mit 100 Leuten ist, was machst du da genau? Oder wenn es so eine kleine Veranstaltung, wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde, da ist es schon, ich finde es dann auch nicht fair, wenn Leute das dann halt machen und im Reinen mit sich selbst sind, dass sie trotzdem nicht unbedingt einen Raum gewährleisten, der das vertritt.
Ich würde noch einmal, bevor wir so in den nächsten Block, weil wir auch Zeit-Constraints haben, würde ich noch mal ganz kurz zu den Qualifikationsschritten gehen. So, was sind, weil wir jetzt auch drüber gesprochen haben, so, okay, ihr habt anders angefangen, es gibt andere Gruppen, die vielleicht auch nicht ganz so den Zugang haben. So, was sind verschiedene Arten von Qualifikationsschritten, wo ihr zum Beispiel auch sagen würdet, okay, das ist irgendwie valide, da ist es möglich, dann gute Awareness-Arbeit zu machen?
Also ich muss natürlich mit der Safer Feiern Workshop-Reihe kurz flexen. Also ich finde, wie die Workshop-Reihe aufgebaut war ja eben so, wie safe ist es für Menschen im Wiener Nachtleben. Wir sind dann, also die VCC ist dann eben auf diese Diskriminierungen eingegangen und darauf wurde quasi dieser Safer Feiern, diese Workshop-Reihe basiert. Und ich finde, was es schon gibt, ist eben die Leute, also eine der Voraussetzungen ist, dass man irgendwie in der Clubszene aktiv ist, was halt auch Sinn macht, weil sonst würde man diese ganzen Sachen gar nicht verstehen in dem Kontext. Ich finde, dass, also ich habe ja den Leuten zugesehen und ich habe sie jetzt betreut die letzten 6 Monate. Und ich finde, das ist schon ein Schritt, um das so zu, ich will nicht, ist institutionalisieren das richtige Wort? So, um einfach mal so einen gemeinsamen Wissensstand zu kreieren, das habe ich gesucht. Genau, und ich glaube, das ist mal ein guter Schritt, weil ich glaube, das hätte ich mir auch gewünscht für meine Awareness-Arbeit, so zu wissen, ich war wo ich was gelernt habe und ich war auf anderen Workshops, aber also davor schon, aber was ich gesehen habe bei den Leuten ist dieses, okay, jetzt fühle ich mich sicherer zu sagen, ich bin auf dem Weg dorthin. Ist das ein Qualifikationsschritt?
Ja, wo würdest du den Qualifikationsschritt verorten? Für wen ist dieser Qualifikationsschritt von der Safer Feiern, der Safer Feiern Workshop-Reihe ausgerichtet? Und wer sind vielleicht Leute, die damit nicht abgeholt werden noch?
Also das habe ich, also ich glaube, das habe ich vorhin eben auch gesagt, so man muss irgendwie in der Clubszene sein. Ich finde, es ist total wichtig, bevor man überhaupt irgendwie nachdenkt, Awareness-Arbeit tatsächlich umzusetzen, ist so, kann ich das? Ich finde, das ist so, Awareness-Arbeit ist nicht für alle. Also es macht ja überhaupt keinen Spaß. So, also das ist schon wichtig, so, Fun ist es jetzt nicht. Nee, aber deshalb fand ich es halt spannend, dass es alle Leute, also dass wir es gut durchgemischt haben. Wir haben ja eben BetreiberInnen, weil da war es auch wichtig, dass sie verstehen, was passiert. Ich habe das Gefühl, es war gut, alle so durchzumischen, damit sie eben sehen, so, das sind Dinge, die passieren bei euch im Club oder für VeranstalterInnen eben auch. Und wir hatten auch Awareness-Leute, aber in dieser ersten Runde wollten wir mal schauen, erstmal die anderen zu sensibilisieren. Ich finde, das ist dieser erste Schritt, ist die Sensibilisierung für das, was in einem Club stattfindet.
Mhm. Könntest du noch einmal ganz kurz so, welche Rollen waren abgedeckt in dieser Workshop-Reihe und worauf sensibilisieren? Also du hast schon vorhin gesagt, so Gewalt und Diskriminierung. Könntest du ganz kurz noch ein paar Sachen benennen?
Ja, also die Workshop-Reihe war eben in 6 Module aufgeteilt. Da war die Basis, also Awareness Basics quasi. Da haben wir viel auf Sensibilisierung und Deeskalierung haben wir uns angeschaut. Dann gab es eben, wir haben immer geschaut auf Umgang mit, also eben Umgang mit Sexismus, Umgang mit Barrieren. Das war ein Thema, wo wir gemerkt haben, dass die meisten Lücken da waren. Es war total spannend, irgendwie eben zu schauen, wie diese Räume gestaltet werden können für alle. Und das ist, glaube ich, so der Main, das Core-Ding von dieser Workshop-Reihe. Umgang mit Rassismus, Umgang mit Queerfeindlichkeit. Habe ich eins vergessen?
Harm Reduction.
Umgang mit Rausch. Das war, glaube ich, auch etwas, wo wir uns nochmal zusammensetzen müssen. Genau, und die Leute, die dabei waren, das waren eben ClubbetreiberInnen, das waren Barpersonen, TechnikerInnen, Awareness-Personen, Sicherheitsleute, Selektion, habe ich BetreiberInnen gesagt?
Mhm.
Abendleitung, genau. Also wir wollten auch schauen, dass eben einfach alle in irgendeiner Form involviert sind. Damit, genau, so wird das Wissen dann auch an alle nochmal. Also das war auch ein Ding, weil wir, die Platzanzahl war begrenzt und demnach haben wir dann geschaut, dass wir quasi eine Person haben, die das dann auch irgendwie an das Kollektiv weitergeben kann oder mehrere Personen und auch mit Hinblick auf die Novelle.
Ja, ich finde es voll wichtig und gut, dass sozusagen mehr Sensibilisierung in der Szene prinzipiell zu Gewalt und Diskriminierung geschaffen wird. Ich glaube, das stärkt halt einfach dann, dass es überhaupt eine fundierte Arbeit dazu gibt und auch einen Diskurs, weil oft haben wir das Gefühl, man muss halt irgendwie wirklich sehr von den Basics anfangen und es gibt halt, ich meine, grundsätzlich irgendwie so diese Achse, alle, die betroffen sind, sind immer diejenigen, die es thematisieren und diejenigen, die dann nicht so betroffen sind und ich fand es gerade total cute, dass du ClubbetreiberInnen gesagt hast, die Clubbetreiber ist, glaube ich, eher so die, also es gibt ja schon ein paar Kollektive, oder? Also ich meine, da sind dann auch Frauen und Interpersonen, also Interpersonen halt irgendwie beteiligt. Und ja, also gerade die ganzen Clubbetreiber haben ja oft irgendwie so ein bisschen einen bagatellisierenden Zugang, habe ich oft erlebt, also dass dann halt irgendwie gesagt wird, ach, ist ja nicht so schlimm zu den Barleuten, die halt irgendwie schon am Zahnfleisch daherkriechen und den ganzen Scheiß abfangen und so. Also da gibt es schon irgendwie eine krasse Machtasymmetrie auch in dem Ganzen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man irgendwie auf ein anderes Niveau kommt. Für Awareness-Arbeit selbst haben wir so diesen Qualifizierungsschritt, das hat sich bei uns entwickelt. Also wir haben am Anfang so gesagt, so 5 Stunden und dann haben wir so es ausgebaut und jetzt sind wir irgendwie bei 16 Stunden. Also das ist irgendwie so analog zu Betriebsersthelferinnen und wir haben es ein bisschen gesplittet in tatsächlich so Awareness-Beauftragte, was jetzt in unserer Logik nicht unbedingt dieselben Personen sein müssen, die die Schichten machen, sondern diejenigen, die in der Struktur sozusagen den Hut haben, irgendwie die Übersicht, vielleicht auch die Koordination und dann Awareness-Schichtpersonen, also Leute, die halt wirklich die Schichten machen und beides ist jetzt eigentlich bei so 16 Stunden gelandet und das ist eigentlich immer knapp von der Zeit her, also das braucht schon. Und wichtig fand ich auch diesen Qualifizierungsschritt, den wir vor so 1-2 Jahren gesetzt haben und das hat sich mit den Standards dann auch in der Diskussion halt nochmal herausgestellt, so diese bis 10 Schichten ist man einfach wirklich Newbie, also da sollte man in keiner Verantwortung stehen. Und im öffentlichen Raum haben wir zum Beispiel als Voraussetzung halt, dass die Leute 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, plus dann halt so ein 3-tägiges internes Training, was wir machen. Und ja, mich hätte auch interessiert, also tatsächlich, weil das bei dir jetzt noch nicht so ewig lang her ist, also schon ein paar Jahre, aber wie für dich da auch diese Learning-Kurve war, also so von, ich habe immer das Gefühl, gerade im öffentlichen Raum ist ja diese Lernkurve irgendwie extrem krass, weil man so viele Schichten in so kurzer Zeit hat. Was ist da deine Erinnerung auch so?
Vielleicht ganz kurz zum öffentlichen Raum. Das ist eben ein Projekt, das Ara Stern über die Sommermonate in Wien hat.
Mein erstes Awareness-Jahr hat sich wie eine Lehre angefühlt, weil wir eben in sehr kurzer Zeit mussten wir halt, ich glaube, 2 Teams aufstellen. Und ich hatte aber das Glück, dass ich in einem Team war, wo viele erfahrene Personen waren. Also sei es jetzt aus dem Security, aus der Security-Arbeit, aber gute Security-Arbeit, aber auch so schon viele Erfahrungen da waren. Und somit fühlte ich mich so wie die Vierte, die so ein bisschen im Hintergrund ist und halt lernt. Und ich denke, die Schulungen kamen dann nach und nach und wurden, glaube ich, auch jedes Jahr, also finde ich auch besser. Weil dann halt neben, wie man, also einen Überblick über Awareness-Arbeit, aber auch über verschiedene Diskriminierungsformen gibt es dann Workshops, die ich extremst wichtig finde. Und auch Szenarientraining, weil es ist trotz jeglicher Vorbereitung, und das sehe ich auch jedes Jahr aufs Neue, je erfahrener ich wurde, desto mehr wurde ich zu der Person, die so ein bisschen einschult, unter Anführungszeichen, weil das jeder, also wenn also im öffentlichen Raum geht sehr viel proaktiv Menschen ansprechen und auch in Situationen zugehen, die extrem stressig sein können. Und da braucht das am Anfang, sehe ich schon noch für die Leute, so ein paar Schichten, wo sie einfach mehr, also wo sie einen Buddy haben, der weiß, was er tut und dass die auch auf jeden Fall in den ersten Schichten nicht nur unerfahrene Personen sind. Eben, ja. Und so hat sich das für mich entwickelt.
Danke dir. Es ist auch schön, irgendwie so aus dieser Binnenperspektive zu hören. Es kam jetzt auch so ein bisschen so auf, so okay, zum einen Awareness, also Personen, die Awareness-Schichten machen, die aktiv Awareness-Arbeit machen und dann eben die Sensibilisierung von der Clubszene. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum reinfragen, warum ist es wichtig, dass alle sensibilisiert werden? Einfach mal so als sehr basic Frage.
Weil wie magst du sonst in der Welt leben? Glaube ich. Ich beschäftige mich mehr und mehr damit, dass irgendwie alles, was in der Nacht passiert, ist so ein interessanter Spiegel zur Gesellschaft. So, es ist so dieses Parallelding einfach. Und ich finde, wenn wir da ansetzen, wäre es doch total peinlich, wenn der Rest der Gesellschaft das nicht auf die Reihe kriegt. Und ich finde, dass es so von unten quasi kommt oder von der Nacht, ist das Beste, was wir tun können, um den Menschen einfach das Leben ein bisschen leichter zu machen. Also ich spreche spezifisch von einfach marginalisierten Personen, genau, weil es kommt ja von irgendwo und bewegt sich dann so weiter.
so die Grundannahme für uns auch oder für mich sehr früh war oder in so Organisierungen, wenn man so von selbstverwalteten und freien Räumen, also vor allem von Freiräumen gesprochen hat, haben wir immer so dieses Spiel gemacht, so, also frei von bedeutet ja ein Anspruch zu sein und da, das bedeutet ja halt, dass eben auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass nur wenn man jetzt halt irgendwie eine Türschwelle hat und dann halt Leute über diese Türschwelle steigen, das nicht bedeutet, dass sie dann halt den ganzen gesellschaftlichen Scheiß halt irgendwo ablegen vor der Türe. Und damit tragen wir halt alles, was da so an kapitalistischen, patriarchalen, rassistischen Grundsozialisierungen und Umgängen natürlich auch in den Raum hinein. Und dann ist vielleicht zwar der Anspruch, dass das halt irgendwie anders läuft, aber dafür braucht es auch eine Praxis und ein Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, das, was halt einfach die Notwendigkeit ist. Also man muss sich halt mit diesen Dingen auseinandersetzen. Man kann nicht so tun, als ob wenn das nicht auch in unseren Räumen, Strukturen und so genauso vorhanden ist. Und das Beste, was man dazu tun kann, ist eine offene Auseinandersetzung und halt dementsprechend halt auch die Aufforderung und den Anspruch, sich da halt irgendwie laufend damit auseinanderzusetzen.
Ich will nur ganz kurz einen Aspekt reinbringen, wo jetzt noch nicht über die Sensibilisierung gesprochen worden ist, und zwar die Gäste selbst. Weil es auch so in anderen Kontexten, im Kontext meines Researches auch sehr, sehr oft aufgekommen ist, dass Personen, die sich eher auf der Gastseite sehen, nicht eben in dieser professionellen Bubble von so Nightlife-Workers, egal welche Position du hast, ob du Geschäftsführerin bist oder ob du, sag ich mal, Awareness-Schichten machst, sonst irgendeine Art von Schichtarbeit machst, dass da viele Personen das Gefühl haben, dass sie nicht vorbereitet auf die Realität von Nachtleben waren und mit dem Umgang davon, weil es gibt eben nicht überall Awareness-Teams. Vielleicht wird es das auch nie geben, aber dass das auch ein Aspekt ist, wo Leute ein Bedürfnis haben, sich selber weiter da, sage ich mal, selber zu sensibilisieren, zu wissen, wie kann ich auch die Menschen um mich herum unterstützen, ne? Weswegen wir zum Beispiel auch den Awareness im Alltag-Workshop haben, weswegen es, glaube ich, auch immer mehr so den Call gibt, dass alle Personen sich zum Beispiel zu verschiedensten Themen wie Awareness, wie Supportarbeit, wie Harm Reduction ein wenig zumindest auskennen. Im idealen Fall natürlich, bevor Personen überhaupt das erste Mal den Club betreten. Was natürlich so ein bisschen eine Utopie ist, aber vielleicht auch eine schöne Zukunftsperspektive, dass das vielleicht irgendwann möglich wäre.
Ich, das erinnert mich an was, wir haben vor kurzem ein E-Mail bekommen von einer Person, die Person ist 53 Jahre alt und wollte unbedingt auf ein Konzert gehen von so einer Sängerin. Und die Person war total aufgeregt und war so, ich möchte wissen, wie ich mich als weißer Cis-Mann gut verhalten kann auf diesem Konzert. Hat einfach der VCC geschrieben. Und das fand ich so süß. Und das ist halt genau das, wo ich eben denke, so, es kommt ja von wo, weil zum Beispiel diese Clubbetreiber haben Friends, haben Familienmitglieder, haben, weißt du, und sie sitzen in diesem Workshop und ich möchte nicht darüber urteilen, wie sie sich verhalten oder fühlen oder was ich so mitbekomme, wie sie das so finden. Aber was ich schon merke, ist, dass diese Sensibilisierung ja wohin geht. Und ich glaube, dass ich glaube, was du jetzt gesagt hast mit den Gästen, ist eben diese Frage, wie sie, also dass die auch reinkommen mit so einer gewissen Awareness. Also das wusste ich nicht mit dem Awareness im Alltag-Workshop, das ist toll zu wissen. Aber ich finde generell, ich glaube eben, je mehr Word of Mouth und je mehr wir uns das aufzwingen, mit Leuten zu reden, die einfach keine Ahnung haben und auch auf Stadtniveau mittlerweile, also auch, dass das Veranstaltungsgesetz jetzt in diese Richtung geht, ich glaube, das ist ich wünsche mir einfach, dass wir weniger tun, weil wir tun schon so viel und wir sollten das irgendwie auf andere abwälzen, aber es ist meine Utopie.
Ja, yeah. Einfach auch ein Zugang für alle Personen, yeah, dass die Personen in den Club selbst praktisch dafür sorgen, dass die Personen, die da sein können, die da sein dürfen, die da sein wollen, sage ich mal, eine angenehme Zeit haben können, aber auch, dass Personen sich selbst umschauen, rechts, links, vor ihnen, hinter ihnen, okay, was geht eigentlich gerade eben ab?
Ich habe eine befreundete Person, die mir erzählt hat, dass das früher viel mehr war. Wir haben, glaube ich, also ich glaube, das war auch bei der Konferenz so Thema, wo jemand gesagt hat, warum ist das jetzt nicht mehr so? Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Diskrepanz, die man nicht ganz checkt. So seitdem es Awareness gibt, dieses Gefühl, dass es mehr Vorfälle gibt. Nein, das ist nur, weil diese Vorfälle halt gesehen werden und nachbearbeitet werden. Wo aber dann auch wiederum im Umkehrschluss dieses Ding entsteht, wo Leute halt so oft auf ihre Friends ein bisschen scheißen. Also es ist so, und dann immer so, also mir ist das schon passiert, dass Leute dann zu mir gegangen sind, so, hey, mein Friend ist total useless, kümmer du dich um diese Person.
Mhm.
Und es ist so interessant, weil ich glaube, so ein Mittelding wäre total angenehm, wo Friends auf ihre Friends aufpassen und wenn und Awareness trotzdem Awareness machen kann in Ruhe.
Ich erlebe das schon so, auch in der Arbeit im öffentlichen Raum zum Beispiel, dass es einfach nach wie vor einfach in vielen Friends-Strukturen und ich war damals auch so eine der Personen, es gibt dann halt irgendwie die Friends, die irgendwie so quasi einfach mit gar nichts losziehen und dann hast du halt immer so die Person dabei, die hat einen Rucksack mit, die hat noch eine Flasche Wasser extra, die hat irgendwie den Traubenzucker im Rucksack und irgendwie ein Baccal Soletti mit und das sind so diese Care-People, so die gibt es irgendwie in allen Freundeskreisen so ein bisschen. Das
sind dann auch die Leute, die am Ende Awareness machen.
Genau, das sind dann tatsächlich die Leute, die in der Awareness-Arbeit landen und ich erlebe es auch so, dass je marginalisierter, also klar, der irgendwie schwarze Freundeskreis oder irgendwie die queeren Kiddies und die linken Kiddies und die marginalisierten migrantischen Kiddies haben schon eine andere Basis, wie sie gemeinsam irgendwie da Acht geben und sich supporten, weil halt einfach viel mehr Repression und irgendwie auch Diskriminierung und Gewalt passiert und da erlebe ich oft, dass sich die Leute halt unterstützen müssen, weil diese Supportstruktur nicht gegeben wird und da finde ich es halt super cool, dass wir so ergänzend da sind und ich wünsche mir, dass es ein ergänzend ist. Ich glaube, dass man viel stärker auch die Leute in die Verantwortung nehmen muss, weil auch die Verursacher, die Täter kommen ja nicht aus dem Nirgendwo und die sind ja genauso eingebettet in Freundeskreise und Strukturen und ich finde das ganz interessant. Ich hatte ein paar Mal so Strukturen, also so Situationen als Awareness, wo zum Beispiel halt irgendwie dann so das auf uns abgewälzt wurde und ich das dann so zurückgewälzt habe. Also so dieser Moment, wo dann halt irgendwie, ich gebe es gerne als Beispiel, so irgendwie jemand ist total truff und verhält sich übergriffig und dann kriegt man die Friends zu fassen und dann sagen die so, ach ja, der ist halt so, wenn er das und das konsumiert wird und ich so, oder wir dann so halt, wie kann das sein? Ihr wisst das, jedes Mal, wenn der was konsumiert, ist der so, wie kann das sein? Das ist schon eure Verantwortung. So, ja, jetzt seid ihr ja eh da, jetzt könnt ihr euch kümmern. Nee, wir sehen euch, ihr seid diejenigen, die da mit dabei sind und wir können euch jetzt alle rauswerfen oder ihr besprecht, wer von euch zweien halt jetzt die Person nach Hause begleitet. Ihr habt 10 Minuten Zeit, ihr könnt euch da jetzt absprechen oder ihr fliegt halt alle aus dem Club raus. Ist für mich voll okay, dass ihr alle geht. So. Und das ist schon so eine Rolle, die kann man sich irgendwie nehmen. Aber ich finde schon, dass es einfach eine Verschlechterung gibt. Ich glaube, das hängt halt viel mit so einer Neoliberalisierung von Gesellschaft, also dieses Vereinzeln, dieses Nicht-Aufeinander-Acht-Geben. Ich glaube schon, dass das einfach noch viel stärker gefördert und auch passieren muss. Und das kann man gar nicht abpuffern mit Awareness-Arbeit. Das muss gesellschaftlich einfach Zusammenhalt und Miteinander und Solidarität und Praxis geben. Sonst kann man noch so viel Awareness machen, das kann man nicht gegensteuern.
Also praktisch, dass Awareness-Arbeit auch dafür da ist, sich dann selbst irgendwann überflüssig zu machen im Idealfall und zu sagen, okay, hey, wir machen das. Und eigentlich wollen wir, dass, dass ein Bewusstsein gebildet wird und wir eigentlich nur noch so als Unterstützung für Personen da sind. So um das zusammenzufassen, was innerhalb der letzten Minuten gesagt worden ist. Ich würde jetzt gerne rübergehen zu den aktuellen Entwicklungen. Und zwar habt ihr jetzt schon einiges gesagt, zum Beispiel die Workshop-Reihe der VCC, das Bildungsangebot von Ava Stern und so weiter und so fort. Was sind aktuelle Entwicklungen, die positiv zur Awareness-Arbeit beitragen? Und welche Hürden haben diese vielleicht auch noch?
Einerseits natürlich die Novelle des Veranstaltungsgesetzes, also der Fakt, dass in einem Gesetz einfach Awareness steht, finde ich natürlich sehr beeindruckend, aber ich glaube, ich bin auch sehr optimistisch. Was jetzt aber passiert ist eben, und dafür kann man Österreich lieben oder auch nicht, ist diese absolute Unklarheit, was so drin steht. Es ist so alles noch sehr vage formuliert und ich möchte meinen, dass ich relativ gut rauslesen kann, dass das keine Personen geschrieben haben, die sich mit Awareness beschäftigt haben, jemals. Du und ich wurden ja natürlich dann um Input gebeten und das war auch sehr nett, aber ich weiß nicht, ob ihr dann auch ein Treffen mit der Stadt irgendwie hattet. Ja, fix. Und wir ja auch. Aber einerseits ist das sehr gut, andererseits müssen wir, glaube ich, weiter dran arbeiten. Also wir müssen schauen, dass das jetzt nicht eben, was so Awareness-Beauftragte betrifft, es soll nicht in ein Awareness-Washing reinschlittern. Es soll dann nicht ein Ding sein von wegen, wir haben doch eh Awareness. Unsere Barperson, die einmal die Woche da ist, ist beauftragt.
Awareness-Beauftragte ersetzen nicht das Awareness-Team oder Awareness-Arbeit an sich.
Nicht mal im geringsten. Also das ist ja auch so dieses eben ab 300 Personen und dann Rettungskette. Das sind so Begriffe, die wir per se nie benutzt haben. Das ist ja auch fein, nur die Begriffe machen halt nicht unbedingt Sinn.
Also praktisch, dass auch das Gesetz oder dass solche Entwicklungen zwar von der Community selbst, sag ich mal, beschleunigt worden sind oder da, dass es da durch die Community selbst überhaupt möglich geworden ist, aber nicht zwingend, dass da die Community in der Ausarbeitung oder in ein, okay, was macht denn eigentlich für die Community Sinn?
Ja, also es ist dann nicht unterstützend, es fühlt sich ein bisschen an wie Warmhalten. So, es steht da und wir sind doch dran und so, aber es braucht noch immer die Expertise von den Personen, die das in den letzten in dem letzten Jahrzehnt einfach mit aufgebaut haben.
Ich habe das Gefühl, Wien, was das angeht, ist gerade so ein bisschen ein Versuchsfeld. Also es wird auch der gesamte deutschsprachige Raum einfach mal abwarten und einfach mal jetzt ein, zwei Jahre, wahrscheinlich zwei, drei Jahre schauen, was passiert denn so in Wien? Und dann halt irgendwie daraus so die Schlüsse ziehen, bevor sie selber irgendwas wo novellieren. Und ja, vielleicht hätte man da auch eine kleinere Stadt als Versuchsfeld nehmen können und irgendwie auch. Ja, was mir fehlt, was ich so als Hürde sehe, ist, ich finde es natürlich total positiv, dass jetzt einfach mehr Bildungsarbeit gefördert wird, aber das muss man irgendwie hochskalieren. Das ist sozusagen eigentlich immer noch fast der Tropfen auf den heißen Stein. Es ist mehr als das. Ich finde das schon, muss man schon sagen, aber auch das, was wir machen, ist immer noch, wir machen viel Bildungsarbeit, aber es ist zu wenig. Also, und wir haben mehr Anfragen, als wir abdecken können. Es ist einfach immer noch es sind immer noch die ersten Clubs, die Konzepte haben, die ersten Kulturinitiativen, Vereine, die gute Strukturen haben. Es ist alles noch ziemlich am Anfang. Und ich finde, diese Übergangsphasen brauchen einfach teilweise länger und es braucht einfach mehr Förderung, vor allem für den ganzen gemeinnützigen, eh schon prekären Bereich. Und ich finde, das merkt man halt in der Vernetzungsarbeit. Es gibt die Vernetzungsarbeit, es gibt dieses, zum Beispiel, wir sind Teil vom Awareness Institut, das ist einfach der Fachverband im deutschsprachigen Raum. Da kommen immer noch mehr Strukturen dazu, die Bildungsarbeit machen. Und wir sind trotzdem noch in dieser Situation, dass wir es irgendwie schaffen müssen, dass die Politik und die Verwaltung in den verschiedenen Kommunen und Regionen einfach diese Basisarbeit halt sieht und ernst nimmt. Das gelingt uns halt in Wien, weil wir halt gut vernetzt sind und halt irgendwie schon länger da sind, weil wir halt auch für die Stadt oder mit der Stadt arbeiten. Aber das ist bei weitem nicht in allen Städten so und in allen Regionen so. Und selbst hier in Wien haben wir damit jetzt gerade sozusagen einen spannenden Moment und eine unklare Zukunft. Und ja, ich glaube, dass es halt einfach genauso mit so Gesetzen halt auch dann tatsächlich bessere Definitionen, du hast jetzt Awareness Washing genannt, ich finde das zum Beispiel ein Begriff, vor 5 Jahren hätte ich mir nicht gedacht, dass wir den brauchen. Und jetzt ist das halt so etwas, wo wir ja wirklich sehen, dass das halt passiert. Und ja, das sind halt so Entwicklungen oder Momente gerade, wo ich mir denke, das ist schon spannend und es braucht einfach viel mehr Austausch. Und eine andere riesengroße Gefahr, die ich gerade sehe oder Challenge, ist die Kommerzialisierung dieser Arbeit. Der Veranstaltungsbereich ist sehr stark an dieser Schnittstelle dran. Und wir reden bei Awareness aber von Gewaltschutz. Und Gewaltschutz ist im Kern auch per gesetzlicher Definition eine gemeinnützige Arbeit, die ähnlich wie die soziale Arbeit einfach nicht in einer kommerzialisierten Arbeit enden soll, weil kommerzialisierte Arbeit bringt auch andere Konkurrenzverhältnisse zueinander. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir in Awareness-Arbeit nicht in dieser Konkurrenz zueinander stehen, sondern der Anspruch ist es, gesellschaftliches Miteinander zu verbessern, ist es, Gewalt und Diskriminierung zu verhindern. Und das soll nicht um die Frage von BestbieterInnen gehen, sondern um die Frage von Qualität. Und da muss also Qualitätsanspruch an oberster Stelle stehen, vor dem Preisanspruch. Natürlich finden sich dann da irgendwie Regelungen, aber die gibt es ja auch im sozialen Bereich, also zum Beispiel mit Kollektivverträgen oder auch in gemeinnütziger Arbeit mit entsprechenden Preisgestaltungen, an denen kann man sich anlehnen. Und dann sind das vielleicht immer die einheitlichen Sätze, die da gezahlt werden, finde ich eigentlich einen ganz guten Zugang. Aber ich glaube und ich finde, das muss man halt sehr stark irgendwie im Blick behalten. Und man sieht ja, wie das in anderen Bereichen passiert ist. Also Security-Arbeit ist einer der Bereiche, wo massiv viele Probleme da sind. Und ich habe so ein bisschen den Horror davon, dass halt diese ganze Arbeit vielleicht dann so an Security-Arbeit angegliedert wird und dass dann halt diese Probleme, die man in dem Bereich hat, sich da reproduzieren, dass das halt nicht eine Frage wird von, welche Struktur ist da am besten geeignet dafür, wer hat denn den besten Bezug zur Community, wo sind die Leute gut geschult und, sondern wer kann es am günstigsten machen. Und das wäre absolut gegen diesen Anspruch von Gewaltschutz. Und ich finde, das muss einfach noch ausdefiniert und diskutiert werden und auch tatsächlich, finde ich, gesetzlich geregelt werden. Sonst wird das immer so ein eine kritische Frage bleiben, weil da geht es auch um eine kernstaatliche Aufgabe, nämlich den Schutz von Personen, die in Staaten tatsächlich leben. Also das ist eine der staatlichen Grundaufgaben, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Es klingt total altbacken irgendwie so, aber ich finde, das wird oft vergessen. Das sieht man ja auch bei anderen großen politischen Themen, wo es leider oft ein Versagen gibt, zum Beispiel Stichwort Femizide oder sowas oder andere Formen von Gewalt, die teilweise nicht einmal richtig erhoben werden. Aber das sind Dinge, auf die muss man irgendwie fokussieren und da muss man schauen, dass die nicht irgendwie doof unter den Tisch fallen oder so.
Ich würde ganz kurz gerne eine Detour aus diesem Veranstaltungsbereich vor allem rüber in den öffentlichen Raum machen. Was sind da Challenges, die... Du hast ja die Entwicklung von, sag ich mal, Anfang an mitgesehen. Was hat sich da so rauskristallisiert? Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Fragen.
Also ich glaube, gerade in den ersten Jahren war eine sehr große Herausforderung, dass die Leute überhaupt wissen, wer wir sind und dass wir da sind und was wir machen. Weil da gab es oft sehr Missverständnisse mit den...
Wellness.
Ja, also... Es ist fast schon ein Running Gag bei uns, dass wir gefragt werden, ob wir Bier verkaufen, ob wir Wellness betreiben, ob wir sie irgendwo hinkutschieren können. Aber da, finde ich, hat sich in den letzten Jahren was getan. Wir werden immer öfter erkannt und die Menschen kriegen immer einen größeren Bezug dazu, was Awareness-Arbeit ist. Und ich sage mal, gerade von also Flinter-Personen wurde das immer schon gern gesehen. Womit wir sehr viel im öffentlichen Raum zu tun haben, ist Polizei. Und zwar nicht in dem Sinn, dass wir für die Polizei arbeiten, sondern dass wir betroffene Personen unterstützen, die Probleme mit der Polizei haben. Und was ich auch einmal kurz schon angesprochen habe, was sehr schwierig ist, also was für mich vor allem sehr anders ist im öffentlichen Raum, also Veranstaltungen, ist die Verweisung von dann tatsächlich gewalttätigen Personen. Weil diese Möglichkeit hast du halt kaum, weil, also man könnte jetzt meinen, ruft die Polizei, aber die Definition von Gewalt, was gesetzlich anerkannt wird als Gewalt und was aber wirklich alles unter Gewalt fällt, ist einfach eine sehr große Differenz und ja, auch da keine guten Erlebnisse gehabt. Ich mache es grundsätzlich sehr, sehr gerne, aber dafür mit jungen Menschen. Und da wird halt viel gefeiert, also durchaus auch Konsum und Substanzen sollte einem nicht gänzlich fremd sein, wenn man dort arbeitet. Und man muss auch sagen, es gibt durchaus auch sehr eskalierende, gewaltvolle Szenarien, wo man halt auch also schauen muss, wie weit kann man intervenieren und in welchem Notfall ruft man. Also es gibt Ausnahmesituationen, wo man gezwungen ist, die Polizei zu rufen, wenn halt... Gefahr im Verzug ist, und zwar direkt für eine Person, dann bleibt noch nicht viel anderes übrig.
Ich möchte noch eine positive Entwicklung hervorheben, die auch schon aufgebracht worden ist, und zwar die gemeinsame also wo sich eben nach Techno Me Too so viele Kollektive und so viele Awareness-Personen zusammengetan haben und praktisch die Awareness-Mindeststandards gemeinsam entwickelt haben. Das war jetzt keine Sache, die von einem Kollektiv nur gemacht worden sind, sondern wo es darum ging, gemeinsam auszuhandeln, wie wir als Community Awareness-Arbeit definieren und was für uns wichtig ist, um eben nicht Awareness-Washing zu betreiben, um zu schauen, dass die Personen, die diese Arbeit machen, sage ich mal, nicht nur qualifiziert dazu sind, sondern sich mit den relevanten Inhalten auseinandersetzen und dass da auch, sage ich mal, die innerhalb der Community Unterstützung für die gemeinsame Arbeit und eine gemeinsame Utopie in Aussicht steht. Von so dahin wollen wir mit Awareness-Arbeit. Unter diesen Voraussetzungen und mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten wir überhaupt. Weil es ja auch, ja, fast schon wie so in die Richtung von so einer Gewerkschaft. Von so, wir sind uns mehr oder minder einer Meinung von so, wir haben zumindest etwas gefunden, wo wir uns da gemeinsam treffen können.
Man darf ja auch nicht vergessen, warum das notwendig geworden ist, weil ja Leute, die Awareness-Arbeit gemacht haben, Teil der Täter waren und quasi sich ausgegeben haben als, sie sind eine safere Struktur und ich glaube, das ist einfach deswegen so wichtig, dass man diese gemeinsamen Standards auch als Community trägt und nicht nur Einzelne irgendwie das jetzt irgendwie aufgreifen, sondern halt einfach viele, weil das sich gegenseitig Feedback geben und accountable halten, ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man tatsächlich solche Begriffe und Konzepte retten kann. Sonst ist das, und das, glaube ich, ist auch so eine Challenge, wenn das nicht passiert, dass man sich auf Standards einigt und die auch lebt, ist man einfach in ein paar Jahren, und da bin ich ganz pragmatisch, so, dass man sagen muss, diesen Begriff, den kann man nicht mehr verwenden. Also auch das ist eine Entwicklung, die passieren könnte, aber ich sehe es auch so wie du als positiv, dass gerade viele Menschen auch da dagegen steuern und durchaus vielleicht auch Interesse und Bereitschaft haben, da als Communities Verantwortung zu übernehmen.
Da denke ich auch daran, was du vorhin gesagt hast, dass es eben nicht ein Gegeneinanderarbeiten sein soll. Das habe ich mitbekommen in den, ich würde sagen, im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, dass sich auch Awareness-Kollektive für Veranstaltungen zum Beispiel zusammentun, wenn jetzt nicht genügend Personen da sind oder so. Und ich finde, das ist etwas, woran vielleicht noch ein bisschen herumgeschliffen werden muss, denke ich mir einfach, weil mein Kollektiv oder das Kollektiv, in dem ich bin, hat gewisse Standards und einfach gewisse Ansprüche. Und ich glaube, da ist es wichtig, nochmal einzuchecken mit dem anderen Kollektiv, ob man da überhaupt zusammenkommt. Das ist mir auch, ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Ich habe das noch nicht probiert. Jetzt wird das im Mai wahrscheinlich stattfinden, dass unser Kollektiv mit einem anderen Kollektiv zusammenarbeitet auf einer Veranstaltung, beziehungsweise doch 2024 habe ich auf einer Veranstaltung gearbeitet. Aber das ist etwas, das ich mir wünsche. Ich glaube, darauf möchte ich hinaus, weil ich wurde da so wieder ein bisschen reingeholt, so von wegen, hey, kannst du, klar. Aber ich glaube, das wäre etwas einfach, um sicherzustellen, dass wir, ich will nicht sagen, dass wir keinen Quatsch machen, aber schon ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber für mich ist es immer so, während ich Awareness mache, versuche ich so wenig wie möglich darüber nachzudenken, wie viel Verantwortung ich gerade für wie viele Menschen trage. So, ich versuche einfach zu arbeiten und so, ich sehe einen Fall und mich nur darauf so zu fokussieren, dann weitergehen und mit dem Team und dann nach Hause zu gehen und zu merken, lol. Das war urviel. Und also ich glaube deshalb.
Ich glaube so vielleicht auch, dass die Mindeststandards zum Beispiel das auch vereinfachen, sich da zusammenzufinden unter verschiedenen Kollektiven. Zum einen, weil es eh schon von vielen Wiener und generell österreichischen und im deutschsprachigen Raum aktiven Kollektiven zusammengekommen ist. Und halt eben auch ein, wenn dann zum Beispiel Kollektive wie eures da Teil der Mindeststandards werden würden, dann wäre es auch so ein, so okay, hey, wenn wir sagen, wir arbeiten daran angelehnt, dann können wir da auch schauen, okay, gut, wer ist da sonst noch dabei, wer sind Gruppen, mit denen wir daher potenziell schon viel besser zusammenkommen können, beispielsweise. Oder dass man sich da auch dieses Dokument nehmen kann und sagen kann, so okay, hey, wir sind da uns ein, das legen wir uns so aus, wie legt ihr euch das aus? Dass es da auch so ein Zusammenkommen ermöglicht.
Ich glaube, das ist ja auch was der Leitfaden im Endeffekt, den wir jetzt in der Fokusgruppe ausarbeiten oder ausgearbeitet haben. Finde ich, ist so ein wichtiger Teil davon. So, es geht nicht darum, eben diese Mindeststandards wurden mit so vielen Kollektiven zusammen ausgearbeitet. Da ist Wissen dahinter, da sind ganz viele verschiedene Hintergründe auch, und das, ich finde, das liest sich halt auch so raus, dass die Arbeit da wirklich reingegangen ist und dass wir alle an demselben Strang einfach ziehen und gute Awareness-Arbeit leisten wollen.
Ich würde jetzt in die letzte Frage reingehen. Und zwar die letzte Frage ist so, was wäre eure utopische Vorstellung davon, wo Awareness-Arbeit in 5, 10, vielleicht auch 15 Jahren hingehen soll? Was braucht es dafür noch? Oder was jeopardized das vielleicht auch?
Ja, ich denke mir, ich finde es gut, wenn grundsätzlich Awareness-Arbeit die meisten Menschen kennen würden, vor allem die, die sich halt in öffentlichen Räumen und auf großen Veranstaltungen bewegen, und zwar halt so, wie es jetzt auch gut definiert wurde, von guter Awareness-Arbeit, und dass man in 15 Jahren, also keine Ahnung, ich vielleicht wieder gerne in den meisten Clubs auch mal gehen würde und mich und all die Menschen, die ich kenne, auch sich freier bewegen können. Aber das ist jetzt sehr utopisch, aber das hätte ich gern.
Ich glaube, so Zeitraum 5 Jahre wäre sowas wie, es gibt Awareness im öffentlichen Raum einfach nicht nur 3 Teams, sondern 5 Teams und da auch ein ganzjähriges Konzept, was das begleitet, und an Orten, wo es jetzt auch keine Anlaufstrukturen gibt, halt irgendwie Anlaufstrukturen, also dass halt irgendwie so diese soziale Versorgung, die halt auch mit Awareness-Arbeit einhergeht, diese Care-Arbeit stärker auch in den öffentlichen Strukturen verankert wird. Im Kontext von Feierkultur, die ja auch vielfach so zwischen Kulturarbeit und Kommerzialität steht, glaube ich, oder wünsche ich mir, dass sich das ausdifferenziert, dass es halt wirklich ein klares Bild dazu gibt, wer sind Locations, die bestimmten Qualitätsstandards folgen, und dass da in den Förderkriterien einfach dementsprechend auch gefolgt wird. Ich finde ja nicht, dass das nur Awareness-Konzepte sein können, die gute Standards setzen, sondern einfach prinzipiell würde ich aber schon so sehen, dass es halt in Locations, die Förderungen beziehen, auf jeden Fall Gewaltschutzkonzepte geben muss und dass es dafür bestimmte Standards definiert sein sollten. Und ich glaube, 5 Jahre ist ein Zeitraum, der da gut funktionieren kann, dass das herangezogen wird und dass das ein Parameter ist, dass man wirklich weiß, okay, wenn da was von der Stadt Wien gefördert wird, wenn da was vom Bund gefördert wird, dann sind das Strukturen, wo einfach bestimmte Sachen ernst genommen werden und wo Gewalt und Diskriminierung nicht ein Ding ist, was nebenbei passiert, sondern wo halt eine Ernsthaftigkeit dagegen gesetzt wird. Und ich glaube, dass so in 10 Jahren vielleicht auch der Moment ist, dass man da einfach ein Netzwerk hat, was nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum steht, sondern was halt irgendwie so in diesen globalen Diskursen steht, wo man irgendwie von anderen Strukturen und Konzepten und anderen Städten und Regionen lernt, wo man sich viel stärker länderübergreifend austauscht, wo das nicht mehr so ein Ding ist, was nur noch im deutschsprachigen Raum passiert, sondern wo man ein Bewusstsein darüber hat, was sind eigentlich die Konzepte, die jetzt schon in Spanien oder in Kanada oder auch in Lateinamerika, dass es da irgendwie einen lebendigen Austausch gibt, auch einen globalen. Und die Utopie überhaupt natürlich, dass man sich Richtung einer Gesellschaft entwickelt, wo diese Arbeit mehr einfach selbstverständlicher Umgang der Praxis ist, dass es nicht mehr diesen eigenen, in der Form zumindest nicht mehr Tätigkeitsbereich braucht, sondern dass halt eher diese Dinge, die wir gerade praktizieren, ein Teil von Alltagsrealität werden. Also ich glaube, das wäre so ein Wunsch, dass einfach Gesellschaft wirklich sehr resilient und fördernd und emanzipatorisch wird, damit sich dieses Bild, wo wir jetzt gerade stehen, einfach wirklich in eine andere utopische Richtung dreht.
Ja, ich unterschreibe alles. Ich glaube eben auch, ich war letzte Woche in Paris und habe mich da mit meiner Cousine getroffen, die sehr viel in der Clubszene sich bewegt und Paris ist auch so eine spezielle Stadt, wo das einfach so lebendig ist und so viel passiert und auch eine größere Stadt, viel größer als Wien, wo Awareness kein allzu bekannter Begriff ist, beziehungsweise nennt man die Personen dort meistens Angels. Und das passiert nur in queeren Räumen hauptsächlich. Aber es macht ja auch total Sinn. Also wer leistet die Care-Arbeit, oder? Und ich glaube, das wäre schön, dass sich das ein bisschen verschiebt. Dass das eben auch, wie Willi gesagt hat, dass es auch in anderen Ländern, also das ist nicht, es ist so lustig, dass es im deutschsprachigen Raum nur so stark stattfindet und wir in dieser Bubble sind. Ich habe von Karl von Club Verboten gelernt, dass sie das in England Welfare nennen. Zum Beispiel den Begriff finde ich auch ganz toll. Ja, der Wunsch ist eben, dass wir in 5 Jahren überall drüber reden. Und in 10 Jahren ist das gang und gäbe und dann sind wir alle zufrieden. So ungefähr.
Vielleicht auch, dass mehr verschiedene Personen noch diese Arbeit machen.
Das wollte ich eher auch sagen. Ich wollte nicht so sein, so, ja, Männer sollen Awareness machen.
Ich würde vor allem vielleicht auch, ich glaube, vielleicht ist das auch der Punkt, wo betont werden muss, so, okay, hey, wie viele Cis-Men kennen wir, die Awareness-Arbeit machen?
Ich würde es ihnen halt nicht erlauben. Es tut mir urleid. Aber also ich meine, in meinem Team ist es halt, ich merke nur auch so, wie Leute darauf reagieren. Mhm. Warum kommt ein Cis-Mann auf mich zu und macht Awareness-Arbeit? Mhm. Das finde ich auch total interessant. So erstmal, ich finde das einzige Wort, das mir da einfällt, und ich finde es peinlich, aber so einfach dieses Destigmatisen, so ein bisschen von so, wer Awareness-Arbeit machen kann und warum wir dann auch immer sehr vorsichtig sind, weil das sitzt ja auch bei uns, dieses, der kann doch keine Care-Arbeit leisten, das weißt du nicht.
Ich würde vielleicht auch sagen, so, dass generell Care-Arbeit, das ist ja auch so ein bisschen so ein Mission-Statement von Awareness-Arbeit, Care-Arbeit sichtbar machen und das vielleicht auch, ich meine, vieles unserer Arbeit ist eben Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit, selbst wenn wir nur, in Anführungsstrichen, Schichten machen. Wir klären jede einzelne Person, mit der wir interagieren, ein bisschen darüber auf, was es bedeutet, Care-Arbeit zu machen, dass das, was wir tun, auch Care-Arbeit ist und wie sie das für, und supporten sie dabei, das für ihre Friends auch möglich zu machen. Und dass da vielleicht auch einfach das, sag ich mal, einfacher möglich wird, dass da zum Beispiel auch das mehr gesehen wird, so, ich muss nicht von allen betroffen sein, von allem betroffen sein, damit ich gute Awareness-Arbeit machen kann. Vielleicht so ganz abschließend einfach, ich glaube, es ist sehr, sehr schön zu sehen, so wie sich Awareness-Arbeit so über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, auch wenn es davor eben schon diese Entwicklungen gab und diese Konzepte sind ja nicht neu. Sondern ich finde es auch schön, dass es immer mehr in den Vordergrund kommt, woher es kommt, aber auch, dass die Arbeit selbst mehr gesehen wird. Und ich finde, dass da super viel schon geschafft worden ist. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, auf wie viel wir schon stolz sein können, wie viel wir schon erreicht haben. Und I'm looking forward, um zu sehen, was alles noch möglich sein wird, eben durch so Vernetzung. Und ich finde es schön, dass da einfach ich hier schon sehe, so, okay, hey, wir ziehen alle entlang einer Linie. Und diese Zusammenarbeit, dass die hoffentlich noch weiter wachsen wird und die Vernetzung, die wir schon haben.
Ja, ich finde, wir vergessen uns zu oft, auf die Schulter zu klopfen. Das ist so, was ich noch zu sagen hätte.
Und ja, falls wir jemals diesen Begriff nicht mehr nutzen, dann bin ich dafür, dass man irgendeine sehr funktionale Beschreibung findet und vielleicht damit auch nochmal so eine abschließende Definition oder also wir reden von betroffen orientierter Arbeit, die quasi punktuell direkte, professionelle oder zumindest qualifizierte Unterstützung leistet. Und das ist natürlich nicht so sexy und kurz wie Awareness, aber das ist, worum es geht. Und aus dieser Arbeit heraus stoßen wir aber auch den Diskurs darüber an, wie das halt in den Strukturen verankert ist und wie diese Verantwortung geteilt und gut qualifiziert verankert werden kann auf einer dauerhaften Basis. Und ich glaube, das ist ganz viel, worum es auch irgendwie gehen wird. Und ich glaube, dass auf diesen Punkt muss man immer wieder auch so zurückkommen und sagen, darum geht's, das ist der Anspruch. Wir sind für eine Gesellschaft, in der Gewalt und Diskriminierung keinen Platz hat, in der wir da wirksam dagegen agieren. Und das sind die Tools, die wir dafür haben.
Ich möchte mich einfach nur ganz kurz bedanken dafür, wie viel ihr geshared habt. Ja, ich hoffe, dass es ganz viel den Personen geben wird, die sich das hier entweder in Podcastform anhören werden oder in der Broschüre lesen werden können. Und ich finde, dass ihr alles, was ihr gesagt habt, so wunderschöne Abschlussworte waren. Und damit verabschiede ich mich für heute.